my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Jasmin Nöbel
und Miro Ruff. Im ersten Beitrag geht es um die aktuelle politische Lage in der Ukraine. Im Interview hören Sie Maria Melnik von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. Im zweiten Beitrag geht es um die neue Galdorfer Stadtmalerin Karin Prosa. Doch zuerst einmal die Nachrichten. Tübingen. Mehrere hundert Journalisten in Baden-Württemberg haben in der vergangenen Woche ihre Arbeit niedergelegt. Dies teilten die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Journalistenverband mit. Die Journalisten wollen damit ihre Forderungen nach höheren Gehältern Druck verleihen. Rund 400 Teilnehmer kamen am Donnerstag zur zentralen Kundgebung in Tübingen. Auch vom Hohenloher Tagblatt in Crailsheim waren Redakteure dabei. Viel diskutiert wurde bei der Kundgebung ein Angebot der Badischen Zeitung. Diese Zeitung hatte ihren rund 150 Redakteuren einen Lohnplus von 4% angeboten, und zwar unabhängig vom Ergebnis der Tarifverhandlungen. Verdi-Sekretär Gerd Mantey wertete dies allerdings als Versuch, die Streikbereitschaft der betreffenden Journalisten zu brechen. Die Arbeitgeber wollen für die Redakteure von Tageszeitungen unter anderem Kürzungen bei Weihnachtsgeld und Urlaubstagen durchsetzen. Dagegen wehren sich die Journalisten. Die Gewerkschaft Verdi verlangt 5,5% mehr Lohn, der Deutsche Journalistenverband 6%. Der Warnstreik wurde am Freitag fortgesetzt.
Stuttgart. Das Land Baden-Württemberg wird weiterhin alles daran setzen, zwischen Stuttgart und Nürnberg ein besseres Angebot auf der Schiene zu schaffen. Dies kündigte der Landesminister für Verkehr Winfried Herrmann in Stuttgart mit. Sein Ministerium wolle prüfen, ob eine Ausdehnung des Halbstundentaktes zwischen Stuttgart und Schwäbisch Gmünd-Ahlen möglich sei. Geprüft werde auch eine neue und schnelle Verbindung zwischen Stuttgart, Crailsheim und Nürnberg, und zwar zusätzlich zu dem Intercity, der dort ohne dies fährt. Damit könnte im Korridor Stuttgart-Nürnberg ein deutlich besseres Angebot geschaffen werden, erläuterte Herrmann.
Stuttgart. Der Landtag Baden-Württemberg will sich mit allen Aspekten des Rechtsextremismus in Baden-Württemberg auseinandersetzen. Landesminister Reinhold Gall begrüßte dies in einer Pressemitteilung ausdrücklich. In einem Sonderausschuss oder Enquete-Kommission könnte der Blick vor allem nach vorne gerichtet werden, sagte Gall zu entsprechenden Äußerungen der Fraktionschefs von SPD und Grünen. In die parlamentarische Aufarbeitung des Rechtsextremismus könne auch das Landesamt für Verfassungsschutz einbezogen werden.
Stuttgart. Die baden-württembergischen Unternehmen blicken optimistisch in die Zukunft. Dies macht die aktuelle Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern deutlich. Damit startete die Wirtschaft in Baden-Württemberg schwungvoll ins neue Jahr, teilten die Kammern mit. Die Nachfrage aus dem In- und Ausland habe sich weiterhin verstärkt. Die Unternehmen im Land melden steigende Auslastung und fast die Hälfte auch gestiegene Umsätze. Damit schätzen die Unternehmen ihre aktuelle Situation wieder so gut ein wie vor der konjunkturellen Schwächephase. An der Konjunkturumfrage der baden-württembergischen Handelskammern beteiligen sich regelmäßig rund 4000 Betriebe aus Handel, Dienstleistungen und Industrie.
Heilbronn. Für die Wahl des Heilbronner Oberbürgermeisters ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Insgesamt 6 Bewerber wollten sich zur Wahl aufstellen lassen. Einer der Bewerber, Helmut Oppenländer, wurde abgelehnt. Er hatte die erforderliche Anzahl an Unterstützerstimmen nicht erreicht. Wie das Heilbronner Wahlamt mitteilte, waren es statt der geforderten 150 Unterschriften nur 15. Die verbleibenden 5 Bewerber sind Eventmanager Björn Brett, der Heilbronner erste Bürgermeister Martin Diebken, der Heilbronner Bürgermeister Harry Merkel, Küchenmeister Jürgen Mosthaff und Rettungsassistent Rolf Rinkenauer. Gewählt wird am 16. März. 88.000 Heilbronner sind zur Stimmabgabe aufgerufen, darunter EU-Bürger und zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige. Sollte es im ersten Wahlgang keine Entscheidung geben, ist ein zweiter Wahlgang für den 30. März anberaumt.
Schwäbisch Hall. Die Stadt Schwäbisch Hall sucht für ihren Wochenmarkt Anbieterinnen und Anbieter. Wie die Stadt mitteilte, sind Produzenten aus der Region besonders gefragt. Stände mit Obst, Gemüse, Backwaren und Käse gibt es allerdings bereits. Der Wochenmarkt findet auf dem Schwäbisch Haller Marktplatz statt, immer mittwochs und samstags von 7 bis 12.30 Uhr. Bewerbungen nimmt die Stadt Schwäbisch Hall entgegen. Seit über 3 Monaten dauert der Machtkampf in der Ukraine an. Auch von Baden-Württemberg aus wird die politische Situation im größten Flächenland Europas intensiv verfolgt. So zum Beispiel in Nussloch bei Heidelberg. Dort hat die deutsch-ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e.V. ihren Sitz. Den Verein gibt es seit 22 Jahren und er hat rund 50 Mitglieder. Startpunkt war die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Damals leistet der Verein humanitäre Hilfe und lud betroffene Kinder zum Erholungsurlaub nach Deutschland ein. Bis heute ist der Verein mit verschiedenen Projekten in der Ukraine aktiv. Das soziale Engagement reicht vom Waisenhaus über ein Heim für Obdachlose bis hin zu einer Einrichtung für Drogenabhängige. Miro Ruff sprach für Fokus Südwest mit Maria Melnik von der deutsch-ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Im Interview berichtet die zweite Vorsitzende, wie der Verein die Proteste in der Ukraine begleitet und gibt eine Einschätzung zu den Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Staatsmacht. Das Interview wurde am vergangenen Dienstag geführt, bislang der blutigste Tag seit Beginn des Machtkampfes.
Die Ukrainer sind ja in der ganzen Welt verstreut. Es gibt eine große Diaspora, vor allem in Kanada, USA. Wie viele leben denn hier in Baden-Württemberg oder im Rhein-Neckar-Gebiet? Kann man das irgendwie auf eine Zahl bringen?
Ja, das habe ich versucht zu eruieren. Es ist nicht leicht, aber was ich so rausbekommen habe, hier in der Rhein-Neckar-Region werden es zwischen 300 und 400 sein, auch ein Teil Studenten, die hier studieren, und da gibt es auch eine ganz konkrete Zahl für Baden-Württemberg. Ukrainische Studierende an Hochschulen Baden-Württemberg waren im Wintersemester 2012-13 mit 987 beziffert. Und laut statistischen Angaben des Bundesamtes in Baden-Württemberg über 13.500 Einwohner.
Jetzt ist ja ein Thema seit fast 3 Monaten in den Medien, der politische Machtkampf in der Ukraine. Kam der für Sie überraschend, dass sich so viele Menschen ja zusammengetan haben und protestiert haben bis heute?
Ja, eigentlich kam er überraschend. Es war natürlich auch ein Spannungsbogen da. Dann, dafür muss man eigentlich noch mal ganz kurz zurückschauen an den Anfang. Am 21. November letzten Jahres sollte ja die ukrainische Seite beim EU-Gipfel in Vilnius die Unterzeichnung eines Freihandels- und Assoziierungsabkommens mit der EU unterzeichnen. Janukowitsch hat an diesem Tag sich dagegen entschieden, obwohl dieses Projekt schon über viele Jahre vorbereitet worden ist. Und aufgrund dessen sind noch am selben Abend in der Ukraine und auch in der Diaspora weltweit, also Hunderte und Tausende, auf die Straße gegangen. Es war eine Riesenenttäuschung, vor allem bei jungen Menschen der Ukraine und Studenten, weil sie haben sich dafür eine Perspektive Richtung Westen erhofft und erwartet, und das ist natürlich mit einem Federstrich nicht passiert. Und die letzten 10 Jahre nach der Orangenen Revolution hat es sich auch in der Ukraine, in der Bevölkerung, so eine Apathie breit gemacht, desillusioniert, enttäuscht waren die Menschen nach der Orangenen Revolution. Und deswegen kam für mich also diese Bewegung wirklich überraschend, das muss ich schon sagen.
Wie hat denn der Verein, die deutsch-ukrainische Gesellschaft, die Proteste begleitet? Gab es da irgendwelche Aktionen oder Kontakte oder sind Sie selber in die Ukraine gereist?
Ja, wir sind dann auch seit Dezember da sehr rege tätig geworden. Wir haben im Dezember an unserer ukrainischen Samstagsschule und im Verein so einer Spendenaktion zur Unterstützung des Maidan aufgerufen. Es wurden warme Kleidung, Schuhwerk, Schlafsäcke und so weiter gesammelt. Man darf ja nicht vergessen, dass die Demonstranten in Kiew bei winterlichen Temperaturen von minus 20 Grad da auch nachts auf dem Maidan ausgeharrt haben. Und die Hilfsgüter und die eingesammelten Spenden, wir haben eine schöne Summe von 1.300 Euro zusammenbekommen, wurde von einem unserer Mitglieder direkt persönlich nach Kiew gebracht und dem Organisationsstab des Maidan für Medikamente und Lebensmittel übergeben. Dann habe ich selbst in Heidelberg jetzt im Januar eine Solidaritätskundgebung in Heidelberg organisiert. Die wurde auch von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Herrn Lamas aktiv persönlich unterstützt. Wir sind zu Demos vor das Europaparlament nach Straßburg gefahren, jetzt am Samstag eine kleine Gruppe von unseren Mitgliedern nach Brüssel. In Frankfurt vor der Europäischen Zentralbank waren wir. Und auch die Forderung, diese Auslandskonten der jetzigen Machthaber einzufrieren, Einreiseverbote für sie auszusprechen in die EU, die Vereinigten Staaten und Kanada. Und da arbeitet die ukrainische Diaspora ganz stark dran und setzt sich dafür auch ein.
Wie beurteilen Sie denn die Opposition, die vereint ja momentan nur die Ablehnung gegenüber dem jetzigen Regime von Janukowitsch? Es wird ja natürlich im Westen viel gesprochen von Vitali Klitschko und auch Arseni Yatsenyuk, der die Partei von Timoschenko vertritt. Da gibt es ja aber noch eine dritte Kraft, die Svoboda-Partei. Was halten Sie von dieser politischen Partei, die ja zum Teil auch sehr radikale Thesen vertritt, auch Antisemitismus und Xenophobie kommen in dieser Partei vor, oder?
Ja gut, da würde ich auch gerne eine Gegenfrage stellen. Diese Beurteilung Antisemitismus, Xenophobie, woher stammen Ihre Informationen?
Aus dem Internet natürlich, und ich war schon mehrmals in Lemberg, Lviv. Mhm. Da gibt es eine Aufzeichnung von Oleg Tagnibok, der sich halt gegen Juden explizit ausgesprochen hat. Und ja, das einfach.
Ja, das müssen so die Anfänge gewesen sein. Ich lebe natürlich hier in Deutschland und ich bin auch auf die Informationen der Massenmedien hier und Internet und Tageszeitungen angewiesen. Das mag zu Anfang der Partei auch der Fall gewesen sein. Nur in der Zwischenzeit ist da auch ein Richtungswechsel. Da gibt es anscheinend auch zwei Flügel in der Partei, die einen moderaten, europaoffenen, was bei Svoboda am Anfang, die wollten überhaupt keine Hinwendung nach EU. Die haben gesagt, da begeben wir uns von einer Abhängigkeit in die nächste. Mhm. Aber Svoboda ist heute eigentlich moderater zu betrachten, vor allem durch die jüngsten politischen Ereignisse in der Ukraine. Und dass Antisemitismus verherrscht, ist nicht der Fall. Gerade vor kurzem ist in den ukrainischen Zeitungen auch erschienen, dass es sehr wohl Mitglieder, jüdische Mitglieder gibt, die diese nationalpatriotische Ausrichtung der Partei, und darauf konzentrieren sie sich auch jetzt, und sind für die Unabhängigkeit der Ukraine auch da aktiv mitarbeiten. Also kann es gar nicht so dramatisch sein, wie das jetzt auch in westlichen Medien immer wieder gerne unterstrichen wird.
Dann noch zuletzt, ganz aktuell, haben die Demonstranten oder die Protestierenden ja sich von zentralen Plätzen zurückgezogen, unter anderem auch aus dem Rathaus in Kiew, damit das Amnestiegesetz in Kraft treten kann. Wie bewerten Sie diesen Schritt und ist das vielleicht ein erster Schritt, ja nicht zur Versöhnung, aber zu einer Annäherung?
Ja, in der Zwischenzeit haben sich ja von gestern war das ja, also das Rathaus geräumt haben und auch auf der Hruschewski-Straße also einen Teil der Barrikaden geräumt haben, um eine Durchfahrt zu ermöglichen. Das hat sich ja seit gestern dramatisch geändert, die Situation. Seit heute Morgen gibt es wieder ganz massive Unruhen im Regierungsviertel mit schweren Ausschreitungen. Und dieser Prozess der Versöhnung oder des Austausches oder Findung eines Kompromisses, der ist mit dem heutigen Tage zu Ende gegangen. Weil, wie Sie wissen, fordert ja die Opposition schon lange Reformen. Und das heißt, die können nur angegangen werden, wenn Neuwahlen angesetzt werden, sowohl Parlamentswahlen als auch Präsidentenwahlen. Und eine Hauptforderung ist aller drei Oppositionsführer die Rückkehr zur Verfassung von 2004, weil seit der Amtszeit von Janukowitsch wurde die Verfassung ausgehöhlt und er hat sich mehr oder weniger absolutistische Rechte angeeignet. Es gibt keine unabhängige Justiz mehr. Das Parlament arbeitet nach Direktiven von ganz oben und von daher gesehen diese erste Annäherung und die Freilassung der Demonstranten, die verhaftet worden sind, das heißt, sie sind amnestiert worden, das ist aber auch ein verkehrter Ausdruck, die wurden faktisch wie Geiseln behandelt, um im Austausch nach der Freilassung diese Amnestie zu gewähren. Aber letztendlich ist politisch nichts passiert, man ist wieder an dem Punkt angekommen, als die Demonstrationen begannen. Und wie gesagt, seit heute Morgen gibt es schwerste Ausschreitungen. Und wohin, wie sich das entwickelt, kann ich jetzt im Moment auch noch ganz schlecht beurteilen.
Thank you.
Seit Jahresbeginn hat die 14. Stadtmalerin von Geildorf ihr Quartier bezogen. Die freischaffende Künstlerin Carina Brosa bewohnt für ein Jahr das alte Schloss mit Wohnung und Atelier. Das Stipendium der Stadt Geildorf will die Künstler dazu anregen, sich mit Geildorf, dem Limburger Land und dessen Geschichte künstlerisch auseinanderzusetzen. Am Ende des Aufenthalts findet traditionell eine Abschlussausstellung der entstandenen Werke in der Galerie des alten Schlosses statt. Mira Ruf traf für Focus Südwest die aktuelle Stipendiatin an ihrer neuen Arbeitsstätte. Im Interview verrät Karin Brosa, warum ihr die Lokalpresse als Inspiration dient und weshalb berittene Polizei und hellischfränkische Landschweine auf ihren bisher gemalten Bildern zu sehen sind.
Wie kommt man eigentlich dazu, sich für ein Kunststipendium in der schwäbischen Provinz oder in einer kleinen schwäbischen Stadt zu bewerben? Wie sind Sie aufmerksam geworden?
Also ich bin jetzt ganz klassisch aufmerksam geworden, indem ich eben zum Beispiel die Zeitschrift Atelier durchgeschaut habe, in der die Bewerbungen immer ausgeschrieben werden. Und dann habe ich mich informiert und ein bisschen im Internet recherchiert und mir hat das alles sehr gut gefallen und deshalb dachte ich, bewerbe ich mich einfach.
Sie sind ja jetzt hier schon seit Anfang des Jahres. Wie haben Sie sich eingelebt? Wie fühlen Sie sich hier im Schloss und mit der Umgebung hier in der Natur in Geildorf?
Also das Schloss ist einfach traumhaft, die Wohnung ist super, das Atelier ist einfach ganz toll. Ich habe echt super Bedingungen hier zum Arbeiten. Die Leute sind total nett und nehmen einen auf und gehen auch auf einen zu und man wird also richtig aufgenommen. Und die Natur ist natürlich auch ganz toll. Also ich habe auch meinen Hund dabei, deshalb gehe ich auch ganz viel hier spazieren und ja.
Wie geht man eigentlich an so ein Stipendium ran? Setzt man sich da konkrete Ziele? Ich will im Jahr das und das schaffen oder versucht man einfach das aufzusaugen, was einen umgibt, was man denkt? Wie ist da Ihre Vorgehensweise?
Also ich habe jetzt keine konkreten Ziele. Also ich probiere einfach erstmal Eindrücke zu sammeln und die dann zu verwerten und will dazu dann eine Serie natürlich von Arbeiten machen und probiere einfach möglichst viel zu sammeln, sage ich mal. Also.
Wie würden Sie denn Ihre Kunst beschreiben? Was ist das für eine Kunst? Was machen Sie?
Also ganz grob kann man es als figürliche Malerei bezeichnen, gegenständliche Malerei und Radierung. Also ich mache auch viel Druckgrafik. Also ich probiere immer Sachen, die mich beschäftigen, die ich sehe, aufzunehmen, Sachen, die ich in der Zeitung lese, manchmal auch mit politischen Ansätzen einfach zu verwerten und zu verändern und dann eben ganz neue Aspekte reinzubringen und eben auf meine Weise darzustellen.
Können Sie da ein Beispiel geben, was Sie in letzter Zeit politisch aufgegriffen haben, welches Thema?
Also das Bild ist eigentlich ein Zitat von Paolo Uccello, das ist ein Maler aus dem 15. Jahrhundert und das habe ich eben probiert in die heutige Zeit zu übertragen. Zum Beispiel jetzt geht es auch um Demonstrationen, um also Eingriffe in die Meinungsfreiheit, genau.
Also zum Beispiel auf Bezug jetzt Stuttgart 21 oder?
Zum Beispiel, aber nicht ausschließlich. Also ich komme natürlich aus Stuttgart, daher hat es natürlich sicher vielleicht auch damit zu tun, aber es geht nicht nur speziell um diesen Eingriff. Genau.
Jetzt habe ich gelesen auf der Internetseite zu dem Stipendium, es ist auch gewünscht, dass sich die Kunst in Dialog setzt mit der lokalen Bevölkerung. Mhm. Haben Sie da schon Ideen, was Sie machen oder ja, was Sie da tun könnten oder wollen auch?
Zum einen werde ich jetzt erstmal einen Tag der offenen Tür veranstalten, das erfolgt Anfang April und auch eine Druckvorführung dann machen, einfach, dass die Leute mich kennenlernen und erfahren, was ich mache und einfach mal gucken können. Dann gibt es jetzt auch schon eine Anfrage von der Schule, dass ich eben da mit einer Schule zusammenarbeite und es werden jetzt auch Bilder entstehen, zum Beispiel in dem Bild hinter mir wird es jetzt auch um den Pferdemarkt gehen, also das wird jetzt dann so langsam entstehen.
Sie sagten, Sie unterrichten auch Radierung oder Radierung machen Sie. Haben Sie hier eigentlich auch eine Radierpresse oder auch die Möglichkeit, Radierungen zu machen?
Also ich werde eine ganz kleine Radierpresse mitbringen. Die steht schon sozusagen in den Startlöchern in Stuttgart. Und da kann ich dann kleinformatige Sachen machen, aber sonst fehlen mir jetzt schon ein bisschen die technischen Voraussetzungen. Also da werde ich immer wieder mal in Stuttgart auch arbeiten. Also ich kann die Platten hier zum Großteil bearbeiten, aber ich habe jetzt hier keine Säurebecken und das, also das fehlt jetzt. Aber kleine Sachen kann ich dann schon machen. Ja.
Und zum Abschluss des Stipendiums gibt es ja immer eine Ausstellung. Wann kann man sozusagen die Werke dieses Stipendiums dann begutachten? Wann wird es sein?
Also es wird zwei Ausstellungen geben, einmal in der Kulturschmiede Heberlen, das wird Mitte September stattfinden und dann gibt es noch die große Abschlussausstellung im Alten Schloss, in der Galerie vom Alten Schloss, die von der IG Kunst veranstaltet wird, das ist im Laufe des Novembers, also da steht noch kein genauer Termin.
Dann vielleicht noch im anderen Bild, im Vorraum hat man Schweine gesehen, die schwarz befleckt sind, sind das schon die ersten Eindrücke vom Hohenloher Landschwein, die sich in der Kunst jetzt manifestieren?
Ja, das werden unter anderem schwäbisch-hellische Schweine und ja, die sind mir eben auch öfters in der Zeitung begegnet und da ich sowieso das Thema Schweine, was auch ab und zu mal in meinen Arbeiten auftaucht, wieder aufgreifen wollte, sind die mir sozusagen zugelaufen.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Ralf Snurawa, Miro Ruf und Jasmin Nöbel.